Peter Licht ist Musiker, Sänger, Autor und Dramatiker. Und jemand, der vor 20 Jahren in Lied und Buch das Ende des Kapitalismus ausgerufen hat, was sich allerdings als Lüge herausstellt. Trotzdem hat er weitergemacht. Mit Literatur, die beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ausgezeichnet wurde, mit Theaterstücken, die auf dem Berliner Theatertreffen zu sehen waren, und mit Popsongs, die Kultstatus erreichten. Kapitalismus und Systemkritik ziehen sich dabei durch sein Werk, immer getragen von Humor, Melancholie und manchmal einer trotzigen Hoffnung. Manche finden, dass Peter Licht immer wieder aufs Neue auslotet, was Adorno für unmöglich hielt. Ein richtiges Leben im Falschen. Was er dabei herausfindet, also ob ein gutes Leben im Zeitalter des Kapitalismus möglich ist und wie uns vielleicht die Kunst dabei helfen kann, das besprechen wir mit ihm in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer. Schön, dass Sie uns heute zuhören und schön, Peter, dass du Lust hast auf den Fantasiemuskel.
Ja, hallo Thorsten, very good.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Wir steigen wenig überraschend immer gleich ein. Wie bist du überhaupt zur Kunst oder auf die Kunst gekommen?
Wie bin ich zur Kunst gekommen? Ich habe das einfach immer schon gemacht. Ich habe das als Jugendlicher oder eigentlich schon noch als Kind angefangen, Gitarre zu spielen und Texte zu machen. Und das hat mich eigentlich immer begleitet. Und ja, und dann wurde das als sozusagen als Lebensbeschäftigung. Was mache ich heute noch, wenn ich irgendwie Langeweile habe oder wenn ich mich irgendwie geregelt kriegen muss, dann nehme ich mir meine Gitarre oder ich setze mich ans Klavier und dann geht das irgendwie los. Ich finde das die beste Art, zu entspannen und in irgendwie rauszukommen aus seinem Denken, aus seinem Kopf. Einfach Musik machen und Klänge.
Also hat sich so ergeben, weil schon immer gemacht.
Ja, genau. Ich habe mal Cello gespielt oder das richtig gelernt über viele Jahre und dann habe ich irgendwann die Gitarre entdeckt und dann, ja, könnte man jetzt sagen, da war es um mich geschehen.
Ja, und jetzt gibt es ja so viel. Wenn man die Einleitung eben gehört hat und dich kennt, dann bist du ja so ein richtiger Typus, könnte man meinen, des Allround-Künstlers, ne? Also es gibt Theaterstücke, es gibt Romane, es gibt vor allem Musik, die vielleicht die meisten kennen, ich weiß es nicht. Wie hängt das für dich zusammen? Also das ist so, ja, dass du so viele Künste, sagen wir mal, professionell bedienst. Gibt es da was?
Also für mich ist das irgendwie alles so ein bisschen das Gleiche, weil die Sprache an sich ja auch einen Sound produziert und die Worte und die Referenzräume und die Projektionen, die durch Worte und durch Sätze entstehen, sind eigentlich auch schon, für mich hat das was Songhaftes und was Pophaftes vor allen Dingen. Ich sehe eigentlich, wenn ich durch die Straßen fahre oder wenn ich die Welt wahrnehme oder Menschen betrachte und unterwegs bin, dann, ja, ich finde, da sieht man sehr viele Slogans, die so durch die Häuserschluchten ziehen, wie so Zeppeline, wo an denen so Wortbänder hängen oder wo die Menschen begleiten, wofür das steht. Und das interessiert mich dann. Also weil ich mir schon immer die Frage stelle, was ist das, was da gerade vor mir passiert oder was passiert hier eigentlich? Und so ist dann also die Sprache für mich ein Soundphänomen und auch die Musik ist es dann auch, natürlich. Wenn ich dann meine Gitarre nehme und wenn es dann richtige Songs sind oder so im klassischen Sinne Musik eben. Aber ist durchaus, ja, also für mich ist das irgendwie das Gleiche von der Herangehensweise.
Alles Sound irgendwie.
Es ist Sound, ja. Mhm. Und es gibt auch einen Sound von Themen. Zum Beispiel das Wort Faschismus, was zurzeit ja oder seit also 2 Jahren so als so ein Sound macht, der so anfängt in so einer Gesellschaft und in so einem kollektiven Bewusstsein so vor sich hin zu brodeln, oder Kapitalismus oder Gesellschaft oder Gerechtigkeit oder Katastrophe oder oder Hitze zum Beispiel. Wenn das ich jetzt hier rausgucke und es ist ein wunderschöner Tag und die großen Bäume wiegen sich im Wind und die grünen Blätter, die jetzt gerade im Frühling gekommen sind und die Hitze. Und dann dann siehst du dieses Wort Hitze, was da so ist, und dann dann geht diese Soundwolke, die Assoziationskette zum Thema Hitze, die geht dann los. Und ja, und so finde ich, ist unser Bewusstsein ist durchzogen von solchen Zeppelinen, die da drin unterwegs sind und mit ihren Begriffen daherfahren. Und darüber sind wir alle miteinander verbunden, weil das sind alles Dinge, die können wir gar nicht richtig benennen. Das sind dann so wie die Spiegelneuronen, auf die wir alle so eingepegelt sind. Und das findet einfach statt. Und das Reden und das Klarbewusstsein, was das versucht irgendwie zu erfassen, das ist was ganz was anderes. Und das finde ich zum Beispiel auch einfach sehr interessant, wenn ich meine Sachen mache, meine Texte oder meine Songs. Dass es da viel darum geht, dieses Bewusstsein so anzutriggern. Und ich bin ein Teil des Ganzen, ich bin ein Teil des Schwarms und ich setze diese Begriffe so in die Luft wie so Drohnen, die dann losgehen und die dann das Publikum oder ein anderes Bewusstsein, ein anderes Mind erreichen sollen. Und dann findet idealerweise was statt und in dieser Soundwolke. Und das ist das Prinzip von Sound.
Ja, spannend, dass du uns so teilhaben lässt an dem Prozess. Wenn ich da noch eine Stufe weiter fragen darf, gibt es dann, also spricht dich dann auch eine Form an? Also wann wird was ein Drama, ein Theaterstück, wann wird es ein Popsong? Klingt das direkt mit oder entsteht das?
Ich bin eigentlich ununterbrochen dabei, so mein Leben mit zu betexten und die ganzen Worte und alles, was so entsteht, als Schlagwort des Slogans oder mal kurze Sätze aufzuschreiben. Und manchmal liegt da drin dann schon, dann liegt die Antwort da drauf. Wird das jetzt ein Song? Wird das ein Teil? Wird das eine Kurzgeschichte? Kommt das in ein Theaterstück? Manche Dinge kommen auch in beiden dann vor, was ich gerne, eigentlich sehr gerne mag. Und so sind auch schon viele Dinge entstanden, dass ich da erstmal vielleicht einen Text gemacht habe und dann bei der Produktion von Texten, zum Beispiel Theaterstücke, die ich ja regelmäßig schreibe, ist dann, manchmal handelt eine ganze Seite Text nur davon, dass ein einziger Satz da drin seine Berechtigung hat. Und das ist dann so der Nukleus, und das gibt ja mir die Berechtigung, diesen Text dann zu machen. Oder wenn ich das dann vortrage und lese, dann weiß ich immer genau, das ist der Satz, der dann, weshalb es diesen Text gibt. Ja. Und manchmal ist das dann eben auch ein Slogan für einen Song und manchmal eben ein Partikel für was Größeres.
Ja, wo du gerade Theater gesagt hast, wenn man deine Biografie studiert, kam mir doch ein Thema anders vor, nämlich wahrscheinlich ist es das nicht, du wirst uns das erklären. Molière spielt ja eine gewisse Rolle, weil ich verschiedene Stücke gefunden habe von dir, die du überschrieben hast. Aber sozusagen hast du eine besondere Leidenschaft sprachlich oder hat der Themen berührt, die für dich so aktuell sind? Es gibt, glaube ich, 3 oder 4
Ja, Stücke, es gibt die viel. Du also machst. Das sind sehr viele Übermalungen, Neudichtungen von Molière-Stücken habe ich gemacht. Den Geizigen, den Menschenfeind, Tartuffe und der eingebildete Kranke. Also das sind schon am Ende ein paar hundert Seiten Text gewesen und viele Stunden Theater. Das ging los mit dem Geizigen am Maxim Gorki Theater in Berlin mit Peter Kurt als dem Geizigen. Und ja, das hat so wunderbar funktioniert. Das hat das dann einfach das Interesse da war, da noch mehr solche Stücke zu machen. Molière ist eine unglaubliche Figur, in die auch, wenn man jetzt gerade, wenn es um den Kapitalismus und Popkultur geht, also gerade Kapitalismus, ist das so eine Frühform von Kapitalismus, die der schon so durchexerziert. Und ja, ich finde, also wenn man das Ganze, wenn man die ganzen Perücken da rauskämmt aus den Stücken, dann ist das sehr aktuell. Es geht auch, es geht viel um, es ist immer eine soziale Gruppe, was meistens eine Familie ist, und dann gibt es Machtstrukturen. Der eine will, der Alte will die junge Frau vom Jungen haben, und es ist so ein ziemlich rabiates Kräftemessen der Figuren. Alle versuchen sich zu behaupten, und es hat einen ziemlichen Schwung, und es ist irgendwie vertrackt, und es gehen immer Türen auf und wieder Türen zu, und es hat so was Milowitsch-mäßiges, was ich auch gut finde, dass da Türen knallen, ununterbrochen, und Stühle zertrümmert werden. Ja. Das Ende von Molière war, ist ja auch so, es ist ja unglaublich. Man kann sich das ja gar nicht, man hätte das gar nicht besser plotten können, weil er als bei dem Stück Der eingebildete Kranke am Ende selber auf der Bühne gestorben ist. Er war ja Schauspieler und Theaterdirektor und Autor, und also er hat dann sozusagen seinen Herzanfall gekriegt und ist dann irgendwie ein paar Stunden später dann daran gestorben. Also diese Unerbittlichkeit von, auch die ökonomische, die in so einem Leben liegt, von das Künstlertum, das ist eine tolle Figur. Ja. Mag ich sehr.
Insofern, ja, bewusst auch eine Suche nach Frühformen des Kapitalismus oder nach Strukturen, die uns tragen. Ja. Und dann eben Überschreibung heißt neue Fassung.
Genau, also das es sind sozusagen die Grundelemente in den Stücken, die sind noch vorhanden. Also es gibt ein Machtzentrum, was den ganzen Laden innehat, und die anderen versuchen, sich da irgendwie dran zu docken oder versuchen da zu überleben, und dieses Machtzentrum übt die Macht aus. Das ist so eine Konstellation, und dann und wenn man das so verallgemeinert, dann kann man natürlich extrem viel Dinge finden, die heute genauso stattfinden, die in irgendwelchen Wirtschaftszusammenhängen oder Politzusammenhängen oder irgendwelchen gesellschaftlichen Zusammenhängen auch wieder da sind. Und das ist das, was mich dann interessiert, dass ich die Figuren dann durch diese heutigen und aktuellen Dinge jage.
Ja, interessant. Wir kommen ja gleich nochmal näher in deine Themenwelt. Weil es gerade aber auch so interessant war, eine letzte Frage mit biografischem Hintergrund. Ich habe gefunden, dass du ja auch mal Jura studiert hast. Ich glaube auch, ja. Fertig. Aber dann hat ja, sagen wir mal, der Künstler in dir gewonnen. Warum? Aber was ich vor allem interessant finde, was findet sich sozusagen so ein Studium oder so eine Rechtswissenschaft, die auch eine bestimmte Sprache hat, auch in der Kunst in deiner?
Ja, also ich habe Jura studiert, ja, die beiden Examen gemacht, und habe auch während des ganzen Studiums immer auch Musik gemacht und Texte geschrieben. Und als ich dann fertig war, hat sich das wundersamerweise so ergeben, dass dann der Sonnendeck erschien und dass dann daraus eine Existenz geworden ist. Und dann hat sich die Juristerei von mir irgendwie verabschiedet. Und aber ich denke schon, dass einiges noch geblieben ist in der Herangehensweise vielleicht. Die Juristerei und das Recht ist ja auch eigentlich eine Fiktion von Welt. Man versucht sich einen Reim zu machen und versucht Dinge zu erfassen und handhabbar zu machen, die menschlichen Beziehungen und Handlungen. Und es ist ein gebautes System, was daraus entsteht. Das ist ja auch der Grund, weshalb man als Laie viele Dinge einfach gar nicht verstehen kann, und so wie so eine Art menschliche Mathematik, die da entworfen wird. Und also es ist die Erfindung eines Systems, was ich sehr interessant finde, dass man sich die Welt betrachtet und darüber ein System erfindet. Die gleiche Strategie gibt es in der Religion, es werden Religionssysteme erfunden und in der Kunst gibt es das oder in der Soziologie oder überall. Und das, aber gerade im Recht, weil das Recht immer auch unterschwellig da ist und absolute Bedeutung hat, es hat eine große Bedeutung. Ja, wenn ich damit umgehe und ob ich das Gleiche mache oder was Ähnliches, wenn ich meine Texte mache oder meine Musik. Ich finde aber manchmal schon. Aber es ist gar nicht so einfach, das aus sich selbst herauszutreten und das jetzt zu urteilen, ja. Die Grundfrage in der Juristerei ist ja immer, wer will was von wem woraus? So, ja. Wie doof sich das anhört. Und das ist, schon ein Ding, was in jeder menschlichen Beziehung seine Bedeutung hat. Und im Kapitalismus auch überall interagieren Menschen miteinander und jeder will was von wem woraus, aus irgendwelchen Rechtsgrundlagen oder aus irgendwelchen Beziehungen. Und ich habe beim vielen meiner Texte und in vielen meiner Songs versucht, so auch so eine Logik reinzubauen, die unwiderleglich wahrhaftig ist. Zum Beispiel das Lied gegen die Schwerkraft.
Ja.
Die Schwerkraft ist überbewertet. Man braucht sie gar nicht, wie man ja wohl im Weltraum sieht. Das ist für mich jetzt so eine Logik, eine Beweisführung. Ja, genau. Die dann einfach so ist und da kann niemand sagen, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Und eigentlich habe ich den Anspruch in allen meinen Texten, auch wenn es dann vielleicht der größte Quatsch ist, aber dass es so eine Beweisführung ist, die unwiderleglich ist. Ja. Oder unwiderlegbar, genau.
Wenn wir das auf das Thema drehen, was wir auch angekündigt haben, die Beschäftigung ja. mit dem Kapitalismus und auch die Kapitalismuskritik, ist es vielleicht auch was, dass es dich schon so lange, dass du auch schon so lange um dieses Thema und mit dem Thema kreist, es ist ja nichts, was fertig wird, sondern wenn man, ich glaube 2006 erschien das Lied vom Ende des Kapitalismus, auch als Buch, glaube ich, als Buchstück irgendwie. Also es gibt verschiedene Formen und wenn man durch deine Lieder, durch deine Texte geht, bleibt es ja immer Thema.
Ja.
Ich wollte dich eigentlich fragen, 2006, das war ja sogar noch vor der Finanzkrise und nicht in dieser Zeit, in der es, sagen wir mal, vielleicht in der Wahrnehmung nicht unbedingt besser geworden ist. Also was hat sich sozusagen, wie ist der Stand des Kapitalismus bei dir? Aber die andere Frage auch, was hat sich so für dich verändert in der Beschäftigung damit? Und jetzt, wenn du das mit der Juristerei gesagt hast, ist ja auch spannend zu gucken, ist es sozusagen das System, was du versuchst, offen zu legen, aber bist dem immer noch nicht final auf die Spur gekommen?
Ich bin kurz davor, ihm final auf die Spur zu kommen. Es ist nur noch so ein paar Meter.
Und, alles voll. Nicht.
Ja, dann werde ich davon berichten, wo es jetzt final hingeht. Ich glaube, ja, also ich habe da 2006 diese Lieder vom Ende des Kapitalismus und den Song Lied vom Ende des Kapitalismus rausgebracht. Und zwei Jahre später gab es die große Finanzkrise und ich finde, mehr kann man eigentlich nicht verlangen von Popkultur, dass sie das einfach schon präzise vorher beschreibt. Und es geht in dem Song ja um diese 3 Minuten 20 Utopie, sich vorzustellen, wie das früher gewesen ist, als es den Kapitalismus noch gab und irgendeine Melancholie aufkommen zu lassen, um sich irgendwie sich darüber zu erheben oder einfach mal ein anderes Bild in die Welt zu setzen. Und ja, wo geht's hin mit dem Kapitalismus? Ich habe das in meinem letzten Buch, ich glaube zum Beispiel, dass Donald Trump da eine ganz schöne, also die Idee, die ich da in einem Text versucht habe auszumalen, ist, dass dieser Superkapitalist uns den Kapitalismus austreiben wird dadurch. Ich glaube, die Dinge werden so krass offensichtlich Und die, der Zynismus und die Verachtung und die Weltdekonstruktion und, durch Kapitalismus, die wird einfach jetzt auf eine ganz tolle Weise jedem völlig klar. Und auch, ja, ich glaube, das zieht sich durch alle Gesellschaftsbereiche und noch jeder Wirtschaftsführer, auch wenn er noch so gierig und noch so machtbesessen ist, wird das irgendwie erkennen. Und das, man kommt nicht umhin, das festzustellen, dass diese Art von Interagieren von Gesellschaft, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Und deshalb ist es vielleicht, das ist auch die Chance, die so eine, die so ein Exzess jetzt hat oder bringt, dass damit auch ein Ende formuliert wird.
Spannende und eine Hoffnung machende These auch.
Ja, also wie lange das jetzt noch geht, das weiß man natürlich nicht. Und ich weigere mich, aber ich möchte das nicht akzeptieren, dass das jetzt, dass das Rad immer schneller sich dreht und dass es immer weiter geht und immer schlimmer wird. Auch was jetzt gerade die Weltvernichtung, die ganze Klimakatastrophe, die ja ganz, also sozusagen die andere Seite der Medaille des Kapitalismus und des Konsums ist und des Wachstumsgedankens. Ich weigere mich, das anzuerkennen, dass es das jetzt gewesen ist. So. Finde ich, so kann man auch als Mensch nicht denken. Das ist so ein maximal depressiver Gedanke, der sich einfach nicht gehört und der auch der nichts bringt und der Zeitverschwendung ist. Und ich finde, ja.
Ja, du hast gerade dein neues Buch selber angesprochen. Das heißt, wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen. Ist es, also jetzt, nachdem du es so erklärt hast, finde ich, steckt ja auch Hoffnung drin, nachdem wir einiges ausgehalten haben müssen. Aber es klingt auch wie eine Drohung, irgendwas dazwischen. Vielleicht kannst du
ja
ein bisschen was dazu erzählen. Es sind ja ganz viele Geschichten drin, Stücke, Gedichte, Lieder, Theater, Ansätze, Dramolette, Ministücke, ganz verschiedene Textformen von Menschen, die sich eigentlich auf unterschiedliche Weise im Kapitalismus durchschlagen oder durch den Kapitalismus durchschlagen und sozusagen, es werden einige Absurditäten deutlich, mit denen man aber auch selber täglich zu tun hat. Man sitzt im Flugzeug, verbraucht CO2 und regt sich unten über die Infrastruktur auf, die man aus dem Fenster sieht.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, ich finde, der Begriff des Aushaltens ist wie ich ja vorhin das beschrieben habe, einfach so als Slogan, also und als ein Begriff, der so einen Sound macht, das ist schon ein Begriff, der gerade eine große Bedeutung hat für mich und ich glaube für viele Leute, weil alles, was man so betrachtet, da schließt sich sofort dieser Gedanke an, oh wow, das muss ich jetzt aushalten, das müssen wir aushalten und wie lässt sich das aushalten, wie, mit welchen Strategien. Und ich finde, dass da eine Hoffnung drin liegt, sich also ausgehalten. Du hast irgendwie, es ist auch eine Vergangenheitsform, du hast es irgendwann ausgehalten und es ist vorbei. Und die ganzen Figuren, die ganzen Männer, gerade durch das Weltbewusstsein und bei uns allen im Bewusstsein sitzen mit ihren Handlungen, die die werden irgendwann auch mal Geschichte sein. Das geht ja gar nicht anders. Und wann hat man es ausgehalten? Klar steckt da auch die Naivität drin. Es können noch viel schlimmere andere kommen. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man sich da frei macht von dieser depressiven, apokalyptischen Haltung und sich da nicht so, dass man dieser Angst begegnet. Weil die Angst, die der amerikanische oder der russische Präsident oder faschistische Parteien oder diese ganzen Typen, die Arbeit, das sind ja Strategien, Angst zu verbreiten und Dekonstruktion zu veranstalten, Disruption, um die Leute so am Sack zu haben. Und die Angst, die ich bekomme, wenn ich das betrachte, oder die Depression, das ist dann das Geschenk, was ich am Altar des Fürsten niederlege und sage, ja, hier ist meine Angst, ich bin gelähmt vor lauter Angst. deine Kommunikationsstrategie hat funktioniert. So sieht's aus. Und das ist wichtig, dass man da nicht mitmacht in diesem Kommunikationsspiel. Hm.
Du bringst ja gerade in dem Trump-Text, den du angesprochen hast, ja auch diesen Begriff der Performance auf und sagst ja, dass die Performance keine Moral mehr kennt und dass sozusagen, dass es aber die reine Zukunft ist, die keine Moral kennt, sondern einfach den Erfolg, Performance.
Ja. Das finde ich auch ein sehr interessantes Phänomen an dem ganzen Trump-Ding, dass das so nah an der Popkultur sitzt. Und in der Popkultur geht es ja eigentlich auch, es geht ja um nichts außer um die Performance. So, und das ist großartig und es ist natürlich total furchtbar. Und ich glaube, es gab schon auch mal andere Zeiten, oder das ganze Social Media Ding ist einfach so ein die reine Performance, das ist das Einzige, was dann am Ende übrig bleibt. Es hat aber gar keinen inneren Kern, eine Moral oder eine Vorstellung von der Welt, sondern es geht die reine Performance und den Erfolg von Performance. Und das finde ich sehr erstaunlich, dass die Popkultur, die ich ja so liebe oder wo ich ja mein Leben dem gewidmet habe, sagen wir mal, diese Projektile von Songs, sagen wir mal, der perfekte Popsong ist wie so ein Geschoss, was irgendwo seine Bahn nimmt und irgendwo von einem Sender zu einem Empfänger kommt und sich nicht aufhalten lässt und einfach performt. Und dass wenn man das als reines Prinzip betrachtet, wird das total furchtbar. Und das finde ich interessant. Und ich sehe überall diese Art zu kommunizieren.
Ich frage mich selber, du hast gesagt, das ist, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass sozusagen der Kapitalismus oder das Objekt deiner Beschäftigung, Kritik, sich immer weiter übertrifft, vielleicht sich so lange übertrifft, bis es eben, weil man es auch so deutlich vor sich liegen hat, verschwindet. In der gesellschaftlichen Analyse, die wir hier eigentlich nicht machen wollen, aber kurz vielleicht uns doch mal erlauben, sagt man ja, dass das, was daraus gerade teilweise erwächst, nämlich der Faschismus in neuer Form, praktisch ein Bild oder eine Vision hat und sozusagen die alternativen Entwürfe zum Kapitalismus nennen wir es mal menschlichere Richtung, in die nicht liquidierende Richtung, in die gute Richtung. Die fehlen. Siehst du das auch so?
Ich finde tatsächlich, dass, sagen wir mal, das sozialdemokratische oder das soziale oder das barmherzige Prinzip oder das soziale Prinzip und das nicht auf Härte, sondern auf Gnade und auf Gemeinschaft gebaute, das ist ja überhaupt nicht gestorben. Es ist momentan viel frivoler und viel es hat mehr Schockeffekt, faschistische Theorien oder Thesen oder sich rauszuhauen. Aber das ganze soziale Phänomen, zum Beispiel eines Landes wie Deutschland, wo natürlich, also gibt es viel Abbau auch von sozialem Phänomen, aber es gibt auch noch sehr viel. Es ist ja nicht so, dass ist ja nicht nur ein Hauen und Stechen, was in der Gesellschaft zu sehen ist, sondern es gibt sehr viel Sorge um andere. So.
Das ist leiser wahrscheinlich, ne? Es ist weniger sichtbar. Es ist vereint gerade nicht.
Wenn ich mir vorstelle, mit welcher Grausamkeit wahrscheinlich auch vergangene Jahrhunderte mit Schwachen, mit Behinderten, mit Alten umgegangen ist und welcher Unerbittlichkeit und was stattfindet in der Gesellschaft, dann ist da findet sehr viel Soziales statt. Kann man jetzt kritisieren, dass man versucht, das abzubauen, wie man jetzt versucht, Inklusion aus der Schule, dass das jetzt in der Diskussion steht, was ich total widerwärtig und furchtbar finde und völlig inakzeptabel. dass man die Schwächsten der Gesellschaft, dass man da anfängt jetzt zu kürzen. Aber es ist nicht so, dass es nur diese Härte und nur das eben, was wir gerade beschrieben haben, sind.
Was uns im Fantasiemuskel ja immer interessiert, ist Utopie. Und du hast es jetzt als einer der wenigen eben selber angesprochen, weil du ja vom Kapitalismus, also vom Lied vom Ende des Kapitalismus, also einer Utopie gesprochen hast. Und die meisten kommen eher ins, also stammeln, stottern, oder es ist für sie, muss man erstmal drüber nachdenken. Was bedeutet das, so Utopien zu bauen? Und du hast es eben so selbstverständlich gesagt. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn ich das Lied selber höre, ne, vom Lied vom Ende des Kapitalismus und anfange mitzusingen. Das mache ich natürlich nur alleine, weil ich nicht singen kann, aber es hat doch in dem Moment was Befreiendes und ist auch eine Form von Strategie, aber für einen Moment. Ne? Es ist auch eine Illusion. Aber welches utopische Potenzial schreibst du der Kunst zu?
Ja, absolut. Die Kunst ist eine Disziplin der Freiheit, und es geht in der Kunst hauptsächlich, das ist das Wichtigste, dass Räume von Freiheit beschrieben werden oder aufgezeigt werden und Freiheit und Utopie liegt sehr nah beieinander. Boah, großes Thema, ne? Was denn? Aber ja, die Kunst, das ist die Funktion der Kunst, eine freie Welt zu beschreiben. Und dann eben wie jetzt das Lied vom Ende des Kapitalismus, diese Vorstellung mal laufen zu lassen, sich der wirklich hinzugeben. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Dass man das auch mal in Frage stellt. Vielleicht gibt es mal eine Zeit, in der man das tatsächlich nicht tut. Und in der nicht das Geld und das sozusagen am Ende des Tages immer abgerechnet wird. Wie das natürlich zur Zeit oder wie unser aller Leben davon handelt, dass am Ende wird abgerechnet. Und ob ein Leben funktioniert oder nicht, ist eine Frage dieser Abrechnung. Mhm. Und dann geht es in so einem Song darum, ein anderes Bild für diese 3 Minuten 20 in die Welt zu setzen. Und die Schönheit von so einer Vorstellung. Das ist vielleicht was Kleines, aber wirkungsvoll. Mir fällt dazu gerade ein, zum Thema Utopie, was ich selber erlebt habe, was ich für mich ein unglaubliches Bild, was ich nie vergessen werde. Als 1989 die Mauer gefallen ist, war ich zufälligerweise in Berlin, habe das Ganze miterlebt. Und das war natürlich, es wird in meinem Leben keinen utopischeren Moment mehr gegeben haben. Wenigstens, also dieser Anfangsmoment, was dann später alles passierte, dass dann der ganze Osten kapitalistisch ausverkauft wurde, das meine ich nicht darunter, aber dass einfach dieses böse System zusammengebrochen ist, was dafür, wo Leute erschossen wurden, wenn sie da raus wollten. Mal ganz simpel, das ist zu Ende gegangen. Und es gab dann in Berlin, es gab irgendwo so eine Veranstaltung, also eine Riesendemo, wo dann die Politiker auf so einem Balkon waren und wo dieses Deutschlandlied gesungen wurde, was dann so berühmt wurde. So. Und ich war auch mit meinen Freunden, wir waren dann auf dieser Riesenversammlung, und das war eigentlich dann, ich glaube, es war 2 Tage nach Mauerfall oder so. Und das war so der utopische, ich dachte, ne, das ist ja schon ein Moment der Utopie. Ich meine, das war schon komisch. Aber ich drehte mich dann um und sah, wie, das war in Berlin, irgendwie auf diesem Platz, ich glaube, es war vor dem Schöneberger Rathaus, wie 2 Typen in so einer Wohnung im 2. Geschoss einfach während dieser ganzen Veranstaltung, die ja dann einfach historisch, utopisch, einfach ihre Wohnung renoviert haben. Und die haben einfach mit dem Rücken zu dem ganzen Scheiß, standen die da an der Wand und haben einfach ihre Raufasertapete nochmal weiß gekalkt und nichts davon mitgekriegt. Und ich fand das so unglaublich, wie an einer Stelle findet die Utopie irgendwie, also das findet gerade statt, es ist Berlin, es ist 1989, es ist der Tag, und es gibt aber eben, es gibt Leute, die dann da drin sitzen und die das überhaupt nicht erleben und wo nichts passiert. Mhm. weiß nicht, ob ich das jetzt gut erzählen konnte.
Die Absurdität.
Ja, und deshalb denke ich mir, was ist denn eine Utopie? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Vielleicht ist tatsächlich die Utopie, 3 Minuten 20 mal kurz sich vorzustellen, es gibt eine Welt ohne Kapitalismus und ohne die große Abrechnung. Das ist dann vielleicht schon die Utopie. Und dieses, wie das ja auf solchen Fotos von den oder so Malereien von den Zeugen Jehovas ist, dass die ganze Menschheit, also es mündet alles in das große paradiesische, in den Endzustand, der nicht mehr aufhört. Das ist keine menschliche Dimension. Die ist ja auch total langweilig. Und das ist wie so ein, ja, keine Ahnung. Das ist Trash.
Ja.
Sondern, genau. Das ist, es gibt, glaube ich, die Utopie nur in ganz kleinen Häppchen, aber es gibt die mal in kurzen Entspannungsphasen aber es wird nie den Endzustand von Geschichte geben.
Aber das ist für dich in der Praxis, das ist ja eine konkrete Praxis auch, die ich leben kann, ne? mich kurz in Utopien reinzubegeben,
ja.
Auch über einen Song, über Singen.
Und absolut. Also ich finde auch, wenn uns zum Beispiel einen traurigen Song singen, wenn ich dann da, ich gehe da rein wie in so ein Zimmer oder ich mache eine Tür auf und bin in diesem Song und dann singe ich den und bin das und dann gehe ich wieder raus und dann ist es das auch gewesen oder der Song hört auf. Ob das jetzt was Fröhliches, Utopisches, was Apokalyptisches, was war auch immer, aber man geht in diese Zustände rein und ich finde so funktioniert das menschliche Leben oder der Mensch funktioniert so, dass er das ist kein immer gleiches Narrativ, ne, sondern es ist mal so, dann widerspreche ich mir im drei Sätze später bin ich wo ganz woanders gelandet und zwei Tage später auch und nachts ist so, tags ist so. Ja, und da immer mal wieder gibt es dann eben Momente von Freiheit und Momente von Utopie und dann gibt es wieder Momente von Depression und von totaler Unfreiheit und Unterordnung und Verzweiflung und Abrechnung und dann kommt wieder das andere. Ja, so verbringen wir unser Leben.
Da fällt mir ein, du hast ja im vergangenen Winter zusammen mit dem Schauspiel Köln diese Problemlöser-Show entwickelt. Das ist ja auch nah dran, ne? Dass man gemeinsam, vielleicht erzählst du mal, weil du ja auch eine Bewegung daraus machst.
Ja, der Plan ist, dass daraus die Bewegung... Ja. Der Begriff Problemlöser, ich habe einen Song auf der letzten Platte, der heißt der Problemlöser und wenn du ein Problem hast, dann ist es ganz einfach, dann musst du das lösen. So, das ist so der Grundgedanke dieses Songs, der ganz wahrhaftig ist, finde ich, weil das ist ja tatsächlich so, dass man die Probleme lösen muss und auf der anderen Seite ist es aber total absurd, weil wir so umgeben sind und auch selber die Probleme sind, die wir nicht lösen können. Deshalb finde ich diesen Begriff so schön und dann war die Idee, dass man einen Abend macht, wo die Leute ihre Probleme einschicken konnten und können. Das findet jetzt auch dieses Jahr nochmal statt, hier am Schauspiel Köln und vielleicht auch noch woanders. Genau, man kann seine Probleme einsenden und aus den Problemen werden dann Songs und wir alle gemeinsam singen dann diese Lieder. Und dadurch, dass das Problem gesungen wird, dadurch wird es auch gelöst. Die Gemeinschaft findet sich zusammen und nimmt sich den Dingen an, nimmt sich der Dinge an und und dann ist dadurch eine Problemlösung entstanden. Und vielleicht auch nur für 5 Sekunden. Und das ist, ja, das hat was, finde ich, sehr Schönes. Ich fand es toll, mit den Leuten diese Probleme zu besingen.
Und wenn man das weiterdenkt, der Podcast dreht sich ja um Kunst, Wirtschaft und Transformation und ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, aber wenn ein Unternehmen auf dich zukommen würde, denn gerade das Thema so Angst, nicht äußern, was du eben beschrieben hast, was Sache ist, so dieses Üben von Dingen zu äußern, die angstlos werden und vielleicht wieder auch in Utopien und Alternativen zu denken, könntest du dir das vorstellen, was würde da passieren?
Kommst du ein bisschen auf das Unternehmen an, aber grundsätzlich kann ich mir das überall vorstellen. Ich könnte mir das in so einem Walzwerk oder in so einer großen Produktionshalle oder in so einem Hochlager bei Amazon oder so, könnte so Problemlieder zu singen. Ich fände das
Also
ich hätte da total Lust drauf, das zu machen.
Also Probleme zu identifizieren, zu benennen und gemeinsam wegzusingen. Ja. Nicht wegsingen.
Nee, nicht wegsingen, sondern einfach dadurch lösen, dass sie in den Äther sich erheben, die Probleme, und zu Gesang werden und dass man Chöre bildet. Und also das Bilden von Chören ist einfach, das hat irgendwie dieses Gemeinschaftsstiftende, das hat was irgendwie Schönes. Und ich kann mir das eigentlich in jedem Zusammenhang vorstellen. Ich möchte, es wäre zynisch, das jetzt, sagen wir mal, für, also es geht dann schon um den Menschen, es geht jetzt nicht um die Maximierung von Profit natürlich, oder, aber ich stelle mir das eigentlich eher gut vor. Ja, hätte ich Bock drauf.
Ich stelle mir das auch gut vor und finde diese kleine Utopie, dass sich die Probleme erstmal in Gesang und in Chöre verwandeln, einen sehr, sehr schönen Schluss des Podcasts erstmal. Aber du kommst natürlich nicht davon, ohne die, es gibt die Standardfrage zum Einstieg und auch die zum Ausstieg, nämlich die nach dem Fantasiemuskel. Denn wir glauben ja, dass der Muskel eine Kraft ist, ein wirklicher Muskel, ein Vorstellungskraftmuskel, den man trainieren kann. Und meine Frage daher, hast du diesen Muskel auch, davon gehe ich aus, aber wie trainierst du ihn? Was gibst du den HörerInnen mit auf die Reise? Was können sie von dir mitnehmen?
Ja, also ich glaube, was mein Fantasiemuskel, also ich muss ihn, glaube ich, nicht trainieren, weil der automatisch so vor sich hin arbeitet, aber die Realität ist mein Fantasiemuskel. Also ich finde die Realität, die, wenn man sie betrachtet, kann man gar nicht anders, als dass man dann, dass daraus eine Fantasie entsteht, weil ja, ich kann es gar nicht so gut erklären, glaube ich, die Fantasie, die Realität. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Lob der Realität. Ich bin großer Freund der Realität. Und Fantasie hat auch als Wort ja auch sowas so ein bisschen trashig, Airbrush-mäßig, so irgendwie so Adler, die irgendwie durch Regenbögen fliegen und so. Und ich finde Fantasie eigentlich, ja, es hat auch sowas Pubertäres. Aber trotzdem auch was sehr Schönes. Und ich bin eigentlich mehr Freund der Realität. Und ich, jetzt verletzt die Realität wie so ein, wie nennt man den noch, wo man so drauf rumhüpft, dieser Sprung, so ein Trampolin.
Trampolin.
Ja, ich finde, die Realität ist so ein Trampolin. Und wenn man da so reinspringt, dann schießt es einen zurück und man kommt dann irgendwo anders hin. Und, vielleicht ist das dann so der Luftraum der Fantasie, in dem man so rein katapultiert wird und dann kommt man wieder zurück. Aber die Realität ist das, was immer da ist.
Die Realität als Abschluss und aber auch, mir gefällt natürlich der Fantasiemuskel, weil es mir nicht nur um die Adler im Regenbogen geht, sondern natürlich auch um die Fantasie, sich andere Zukünfte vorzustellen. Ich finde es aber schön, mit dem Bild aufzuhören. Adler im Regenbogen.
Ja, ich habe einen Song und da der hat das ist hier große Sonne verbrennt das ganze Geld von einem Album und da geht es auch die meine alten Schuhe hieß das Lied, glaube ich. Und die Adler, die da. Ich meine, was für ein majestätisches Bild. Ich liebe dieses Bild. Ich bin auch durch dieses so Airbrush-Trash, der kriegt mich dann doch am Ende immer. Weil das natürlich so was so archetypische Dinger sind. Insofern, ja, genau. Das ist mein neues, das Buch sieht auch eigentlich aus, so ein bisschen Airbrush. Und
fancy Farben.
Fancy Farben, genau. Deshalb, ich bin ein absoluter Freund natürlich von der Fantasie.
Dann entlassen wir Sie jetzt dahin, wo auch immer sie sind, in die Realität, kann man.
Das ist doch schön. Ja, das ist schon das Beste, die Realität.
Dann vielen Dank, ja. Peter, für das tolle Gespräch.
Ja, gerne. Danke.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.